Brutale Messerattacke in Wien. Auf 1 deckt Herkunft des Täters auf. EU rüstet auf. Drohnenflotte gegen Russland und Satellitenabwehr bis 2030. Und Politiker deckt auf. So haben aus Brüssel finanzierte NGOs die Wahlen in Polen beeinflusst. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Die Sicherheitslage in Deutschland gerät durch importierte Kriminalität immer mehr unter Druck. Im Jahr 2024 handelte es sich laut dem Bundeskriminalamt bereits bei jedem zweiten Tatverdächtigen um fremde Staatsbürger. Implizit räumen nun sogar Deutschlands Nachbarstaaten ein, dass es sich bei der Bundesrepublik nicht mehr um ein wirklich sicheres Land handle. So hat Dänemark gerade die Grenzkontrollen an der deutsch-dänischen Grenze erneut verlängert. Dabei verwiesen die dortigen Behörden zur Begründung ausdrücklich auf die schlechte Sicherheitslage im Nachbarland. Laut dem dänischen Justizminister Peter Hammelgaard könne man deswegen nicht auf die Grenzkontrollen verzichten. Wörtlich sagte er, dass die Polizei weiterhin dieses Werkzeug im Kampf gegen Terrorismus und grenzüberschreitende Kriminalität nutzen müsse. Auch Österreich hat kürzlich eine Verlängerung der Kontrollen an allen Grenzen beschlossen, damit auch zu Deutschland. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Wiener Maria-Hilfer-Straße zu einem brutalen Angriff. Ein Mann schlug einer Frau völlig unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und attackierte einen Passanten mit einem Messer. Der Mann erlitt einen Stich am Oberschenkel und musste notfallmedizinisch versorgt werden. Ein Großaufgebot der Polizei, darunter auch die Spezialeinheit Vega, konnte den Täter schließlich überwältigen. Wie auf 1 auf Nachfrage von der Wiener Polizei erfahren hat, handelt es sich beim Festgenommenen um einen 30-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der bereits polizeilich bekannt ist. Diese entscheidende Information blieb in den Berichten der österreichischen Presseagentur und anderer Mainstream-Medien jedoch unerwähnt. Der Mann sitzt inzwischen in der Justizanstalt Josefstadt ein. Das Motiv ist noch unklar. Klar ist bereits jetzt, dass die beiden Opfer keinerlei Verbindungen zum Täter aufweisen und zufällig attackiert worden sein dürften. Es ist nicht der erste derartige Vorfall auf der Maria-Hilfer-Straße. Gegenüber auf 1 schildert FPÖ-Bezirksrat Leo Lugner, wie sich die einst beliebte Einkaufsmeile in einen Hotspot von Gewalt und Drogenkriminalität verwandelt hat.
Die Marienfeldstraße ist in den letzten Jahren gewandelt von einer sehr, sag ich jetzt, attraktiven Geschäftsstraße, von einer wunderschönen Wohngegend zu einer absoluten Straße, wo man nicht mehr hingehen möchte. Es ist so, dass das mehrere Gründe hat. Erstens ist es einmal natürlich geschuldet der Zuwanderungspolitik, dass enorm viel Kriminalität aus dem Ausland nach Wien gekommen ist und auch auf die Marienfeldstraße gekommen ist. Und zum Zweiten die falsche Sozialromantik der Wiener Stadtregierung, die geglaubt haben, hier irgendwo eine Flaniermeile machen zu können, eine konsumfreie Zone schaffen zu können mit Sitz- und Liegeflächen, die natürlich dementsprechend das Klientel anziehen. Dazu kommen auch die unzähligen Sozialeinrichtungen, angefangen vom Jedmeier bei der Oberstation Gumpendorfer Straße, über das Tageszentrum bei der Esterhazy-Gasse und natürlich auch die Gruft. All diese Einrichtungen, die es entlang der Marienhilfer-Straße gibt, ziehen das Problem Klientel auch aus dem benachbarten EU-Ausland an, und da kommen dann beispielsweise auch noch Obdachlose aus Ungarn, aus der Slowakei etc. und machen dann Straftaten auch in der Marienfeldstraße. Jetzt aktuell der aktuellste Fall, wo ein türkischer Staatsbürger wahllos auf Leute eingeschlagen und eingestochen hat, der bereits polizeibekannt war, nicht abgeschoben wurde, ist nur mehr der Gipfel des Eisbergs.
Doch durch die Einwanderungsbewegungen kommt es nicht nur zu tragischen Fällen wie jetzt in Wien. Auch das deutsche Bildungswesen leidet unter der zunehmenden Migrantisierung. Das zeigt der deutsche IQB-Bildungstrend für das Jahr 2024, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Dieser erhebt jedes Jahr, inwieweit Schüler zum Ende der 9. Jahrgangsstufe die Bildungsanforderungen erfüllen. Dabei wurde deutlich, mehr als ein Viertel der Schüler verfehlte in Mathematik und Naturwissenschaften die für die mittlere Reife nötigen Standards. Doch zu den Ursachen schweigen sich die Systemmedien aus. Dabei heißt es im Bericht eindeutig, Zitat, im Jahr 2024 bestehen in allen Fächern signifikante Kompetenznachteile für Schüler aus zugewanderten Familien. Diese schneiden vor allem in naturwissenschaftlichen Fachbereichen im Durchschnitt fast 50 Punkte schlechter ab als einheimische Schüler und senken so den Durchschnitt aller Schüler. Zusätzlich wird dieser Trend durch die Nachwirkungen der Covid-Pandemie verschärft. Dazu trifft der Bericht folgende Aussage. Für die Beeinträchtigung dürften Nachwirkungen der pandemiebedingten Einschränkungen des Schulbetriebs ein wesentlicher Faktor sein. Auf eins bleibt für Sie am Ball, wenn es um Migrantenkriminalität geht. Wir decken auf, was das System verschweigt. Wie die türkische Herkunft des Wiener Messerstechers. Ohne unsere Nachfrage wären die Kartellmedien hier mit ihrer Verdunkelungsstrategie erfolgreich gewesen. Wenn Sie auch in Zukunft solche Berichterstattung sehen wollen, hilft uns bereits ein kleiner Einkauf unter www.auf1.shop. In Großbritannien haben rund 3000 Betroffene eine Sammelklage gegen den US-Pharma- und Kosmetikkonzern Johnson & Johnson eingebracht. Sie fordern über 1 Milliarde Pfund Schadenersatz, weil das Babypuder des Unternehmens angeblich krebserregenden Asbest enthalten habe. Laut den Klägern wusste Johnson & Johnson seit Jahrzehnten von der Belastung, habe das Produkt aber aus Profitgründen weiterverkauft. Das Puder wurde erst 2023 vom britischen Markt genommen. In den USA laufen bereits Zehntausende ähnliche Verfahren. Im April hatten US-Gerichte einen Vergleichsvorschlag von Johnson & Johnson abgelehnt, wonach der Konzern über 25 Jahre hinweg 8 Milliarden Dollar zahlen wollte, um rund 90.000 Klagen wegen Eierstockkrebs beizulegen. Ohne Schuldeingeständnis. Der Konzern war schon zuvor wegen Sicherheitsbedenken in der Kritik. 2021 schränkte Belgien die Verwendung der Corona-Injektion des Pharmakonzerns nach dem Tod einer jungen Frau infolge einer Thrombose stark ein. Die EU macht sich kriegsbereit. Ein Ziel, das sie nach eigenen Angaben bis zum Jahr 2030 erreicht haben will. Zu diesem Zweck präsentierte die EU-Kommission am Donnerstag 4 Eckpunkte für ihre weitere Aufrüstung. Bis Ende 2027 will man eine einsatzfähige Drohnenflotte gegen Russland aufbauen. Die Drohnenproduktion soll über das EU-Darlehensprogramm SAFE finanziert werden, das einen Umfang von 150 Milliarden Euro hat. Das Geld soll auch für die Bereitstellung einer Reihe von Abwehrmaßnahmen, etwa Sensortechnik, an der EU-Ostgrenze verwendet werden. Ein weiterer Schwerpunkt soll auf der Entwicklung eines eigenen Flugabwehrsystems liegen. Hierbei will Deutschland nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius eine Führungsrolle übernehmen. Mit dem European Sky Shield-Projekt treibt Berlin bereits seit 2022 ähnliche Vorhaben voran. Sogar den Weltraum will Brüssel ins Visier nehmen und eine eigene Satellitenabwehr aufbauen. Doch auch für den Frieden gibt es Anzeichen. US-Präsident Donald Trump hat ein bevorstehendes Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest angekündigt. Dabei soll über eine Beendigung des Krieges in der Ukraine verhandelt werden. Das Gipfeltreffen wird von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ausgerichtet. Es folgt auf ein kürzlich geführtes Telefonat zwischen Trump und Putin, das als produktiv beschrieben wurde. Ziel sei es, Fortschritte in den Friedensbemühungen zu erzielen, teilte Trump mit. Das Treffen soll bereits in den kommenden Wochen stattfinden und markiert den 2. direkten Austausch zwischen den beiden Staatschefs in diesem Jahr. Dass der Gipfel ausgerechnet im brüsselkritischen Ungarn stattfinden soll, werten viele Beobachter als ein Zeichen für die zunehmende Bedeutungslosigkeit der EU. Parallel dazu trifft Trump heute Abend im Weißen Haus mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zusammen. Dabei soll auch über die Lieferung von atomwaffenfähigen Tomahawk-Marschflugkörpern an Kiew gesprochen werden. Deren Übergabe hatte Trump in den letzten Tagen mehrfach angedeutet. Die Wirtschaftskrise in Österreich hält weiter an, wie zahlreiche aktuelle Beispiele zeigen. Beim Papier- und Verpackungsproduzenten Heinzel Paper in Oberösterreich droht der Abbau von bis zu 33 Arbeitsplätzen. Das Unternehmen spricht von notwendigen personellen Maßnahmen und verweist auf ein herausforderndes wirtschaftliches Umfeld. Als Gründer gelten stark gestiegene Produktionskosten und eine rückläufige Nachfrage in der Papierbranche. Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Chemieindustrie. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Linzer Konzern Esim Chemicals insolvent ist. Betroffen sind 289 Mitarbeiter und rund 190 Gläubiger. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf nahezu 110 Millionen Euro. Das Unternehmen nennt explodierende Energie- und Lohnkosten sowie den starken Wettbewerbsdruck aus Asien als Hauptursachen. Der Konzern ist damit kein Einzelfall. Allein in den ersten drei Quartalen 2025 gab es insgesamt 3.163 Insolvenzen. Der Alpenländische Kreditorenverband schlägt deshalb Alarm. Österreich steuere auf das dritte Rekordpleitenjahr in Folge zu. Und die Insolvenzen liegen über dem Niveau der Finanzkrise 2007-2008. In Österreich wird der ständige Unterausschuss des Rechnungshofausschusses in den kommenden Monaten sämtliche staatlichen Zahlungen an NGOs, Vereine und Stiftungen überprüfen. Das Verfahren geht auf ein Prüfverlangen der FPÖ zurück, das sich auf Förderungen in den Jahren 2019 bis 2025 bezieht. Geprüft werden sollen laut Antrag unter anderem die Belastung der Steuerzahler durch Subventionen in Milliardenhöhe, mögliche parteipolitische Einflussnahmen sowie eine unzureichende Kontrolle der Mittelverwendung. Insgesamt sind 12 Sitzungen bis April 2026 geplant. FPÖ-Nationalratsabgeordneter Christoph Steiner kündigte an, jede Zahlung genau unter die Lupe zu nehmen und spricht gegenüber auf 1 von einem wichtigen Schritt zu mehr Transparenz. Zitat: Dieser kleine U-Ausschuss bringt Kontrolle. Diese Regierung hat die Kontrolle verloren und wir holen sie damit zurück. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Polen üben linksliberale NGOs einen erheblichen politischen Einfluss aus. Wie genau, das hat der polnische Politiker Christian Kaminski im Gespräch mit auf 1 Innenpolitik-Redakteur Filip Hoemer erläutert.
Wir sehen an Ecken und Enden, dass sie vor allem eine linksliberale Politik fördern. Wir haben 2023 bei den Wahlen in Polen gesehen, wessen massiven Einfluss sie auf die Politik hatten. Es durch die Stefan Batory Stiftung, eine Stiftung von Soros, gegründet, mit EU-Kommissionsgeldern finanziert, wurde vor allem eine Kampagne zur Wahl, dass die Wahlbeteiligung größer wird, finanziert. Und wirklich in großem Maße. Das Geld dafür, diese Kampagne war größer wahrscheinlich als das, was wir als Konföderatia für unsere Kampagne gemacht haben. Also Sie können sich vorstellen, wirklich eine Großkampagne, vor allem darauf gebracht, dass junge Frauen, die linksliberal sind, zu Wahlen gehen, weil das war vorher nicht so. Der Osten Polens ist eher konservativ, der Nordwesten ist liberal. Und das waren die ersten Wahlen in 30 Jahren in Polen, wo die liberale Nordwesten mehr Stimmen hatte als der Osten. Von daher sieht man, wie die Kampagne gegangen ist.
Und diese Wahl führte bekanntlich zur Ablöse der konservativen PiS-Regierung durch den linksliberalen Donald Tusk, der als enger Vertrauter von Ursula von der Leyen gilt. Was die konservative Vorgängerregierung im Kampf gegen den NGO-Komplex verabsäumt hat und welche Rolle die mediale Gegenöffentlichkeit in Polen inzwischen spielt, erfahren Sie im heutigen Interview des Tages am Ende der Sendung. Die FPÖ will nicht nur die staatlichen Förderungen für NGOs durchleuchten, sondern auch die Ermittlungen rund um den Tod des früheren Justizspitzenbeamten Christian Pilnatschek untersuchen. Der Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrats hat dafür gestern den Weg für einen entsprechenden Untersuchungsausschuss freigemacht. Im Fokus stehen mögliche unrechtmäßige Handlungen und politische Einflussnahmen auf die Ermittlungen. Der Ausschuss soll im November starten. Vorsitzender ist Nationalratspräsident Walter Rosenkranz. Brisant wird es im Januar 2026. Dann startet die Befragung der Auskunftspersonen, zu denen auch führende ÖVP-Politiker gehören sollen. Nach bisherigen Informationen möglicherweise sogar Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Wir kommen zum heutigen Interview des Tages, das auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer mit dem polnischen Politiker Christian Kaminski geführt hat.
Christian Kaminski ist Politiker der polnischen Partei Konfederacja und Vorstandsmitglied der Nationalen Bewegung. Und er gilt als scharfer Kritiker EU-finanzierter NGOs in Polen und Osteuropa. Und mit ihm spreche ich nun über den polnischen Umgang mit dem sogenannten NGO-Komplex. Herr Kaminski, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke für die Einladung.
Gleich eingangs die Frage, welche Rolle spielen denn die von der EU geförderten NGOs derzeit in Polen und welche politischen Ziele verfolgen sie dort?
Wir sehen an Ecken und Enden, dass sie vor allem eine linksliberale Politik fördern. Wir haben 2023 bei den Wahlen in Polen gesehen, wessen massiven Einfluss sie auf die Politik hatten. Es durch die Stefan Batory Stiftung, eine Stiftung von Soros, gegründet, mit EU-Kommissionsgeldern finanziert, wurde vor allem eine Kampagne zur Wahl, dass die Wahlbeteiligung größer wird, finanziert. Und wirklich in großem Maße. Das Geld dafür, diese Kampagne, war größer wahrscheinlich als das, was wir als Konföderatia für unsere Kampagne gemacht haben. Also Sie können sich vorstellen, wirklich eine Großkampagne, vor allem darauf gebracht, dass junge Frauen, die linksliberal sind, zu Wahlen gehen, weil das war vorher nicht so. Der Osten Polens ist eher konservativ, der Nordwesten ist liberal. Und das waren die ersten Wahlen in 30 Jahren in Polen, wo die liberale Nordwesten mehr Stimmen hatte als der Osten. Von daher sieht man, wie die Kampagne gegangen ist. Die Kampagne war auch so eine Hasskampagne gegen konservative, nationale, alle Werte, die rechts sind. Ja, das hat man gesehen. Junge Frauen, ihr müsst Angst haben, dass die rechten Parteien, die normalen Parteien, euch eure Rechte wegnehmen. Die wollen gar keine Abtreibung. Ihr müsst wirklich die ganze Zeit nur Angst haben. Ihr müsst linksliberal wählen. Und das ist auch geschehen. Das hat man gesehen. 2009, ich bin ganz im Westen, mein Wahlkreis ist ganz im Westen, also im maximal linksliberalen Milieu. 2019 habe ich mein Parlamentsmandat gemacht, da hatte ich selber 14.200 Stimmen, meine Liste hatte 33.000 Stimmen. 4 Jahre später hatte ich schon 15.800 Stimmen. Meine Liste 36 Stimmen, aber die Frequenz ging von 60% auf 80% hoch. Also es wurden alle Linksliberalen, die Wahlbeteiligung bei ihnen wurde so groß gemacht, dass einfach die linksliberalen Partei mehr waren. Und das war vor allem der Einfluss durch diese Reklame in Social Medias, im Radio, im Fernsehen, wo wirklich Millionen dahin gepumpt werden, nur dass die zur Wahl gehen, ja, dass ihre Rechte weggenommen werden und so weiter. Und das hat man gesehen. Und das von den EU-Geldern, das sieht man, dass das durch die EU-Gelder passiert. Ja, das ist ein Problem, weil die EU-Gelder sollten der ganzen Gesellschaft zugutekommen. Ja, wir sollten irgendwas bauen können, wir sollten irgendwas aufbauen können, eine Zivilgesellschaft und so weiter, aber nicht, dass man eine Seite nur die ganzen Gelder bekommt. Und das ist der Fall. Wir hatten das auch an anderen Stellen, wo wir hatten zum Beispiel eine Flut im letzten Jahr und da hat Greenpeace vorher große Kampagne gegen solche Becken, gegen Fluten gemacht, ja. Und Greenpeace, woher bekommen die Gelder? Ja? Aus der EU vor allem und sogar der Vorstand, der polnische Vorstand von Greenpeace, das sind nur Deutsche, ja. Wir sehen einfach den Einfluss von außen bei der polnisch-weißrussischen Grenze, wo wir eine Mauer bauen wollten. Da waren über 100 Organisationen, linksliberale Organisationen, die vor allem Gelder aus der EU bekommen, die dagegen protestiert haben, weil irgendwelche Welt da abgehakt werden müssen und so weiter. Ja, wir sehen einen großen Einfluss in unsere Politik und das ist ein großes Problem. Und wir haben jetzt kein Transparenzgesetz, dass man weiß, okay, die haben diese Meinung, aber wir sind von denen finanziert. Ja, die Tusk-Regierung will das nicht machen, weil die linksliberale Lager vor allem haben. Aber die PiS-Regierung, die vorher 8 Jahre in Polen regiert hat, hat auch kein Gesetz dazu gemacht. Und das ist ein großes Problem. Meine Partei hat schon 2017 einen Gesetzvorschlag gemacht, dass es gar keine Fremdfinanzierung durch NGOs in Polen gibt. Das war natürlich eine Diskussion, aber wir wollten so eine Diskussion anheben, dass es irgendwas gibt, dass man sehen kann, okay, die machen das und das, aber die bekommen Geld von den Organisationen. Ja? Dass man weiß auch, dass es keinen Einfluss in unsere Gesellschaft hat, dass man sie nicht in eine Ecke bringen will, nur dass man irgendwas aufbauen will. Ne?
Sie haben schon Herr Tusk angesprochen, seit er an der Macht ist, in der Regierung sitzt. Wie hat sich denn der Einfluss dieser NGOs verändert noch einmal? Ist er noch intensiver geworden? Ist er in anderen Bereichen nun vorgedrungen? Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist so, wenn die linksliberalen NGOs in Polen kein Geld von dem Staat hätten und keinen EU-Fonds, die hätten wahrscheinlich gar keine Gelder. Wirklich, wenn die vom Staat, und jetzt bekommen die seit 2 Jahren, also wenn Tusk in der Regierung ist, Gelder vom Staat auch, wenn die jetzt, dann kann man sehen, welche anderen Einflüsse die noch haben. Und die von einfachen Menschen bekommen die wahrscheinlich gar kein Geld, weil das sieht man einfach. Rechte, normale Organisationen bekommen von einfachen Menschen viel Geld. Von daher, wenn es gar keinen Einfluss geben würde durch EU-Gelder, durch jetzt staatliche Gelder, würden rechte, normale Organisationen normal funktionieren können, aber Linksliberale würden nichts in der Gesellschaft machen können. Und das sieht man dann auch, welche Veränderungen man in der Gesellschaft macht. Weil es, sagen wir mal, irgendwie ausgeglichen ist, der Meinung so in den Meinungen in der Gesellschaft, ja dann nicht dadurch, dass Polen weniger konservativ ist. Nur, dass eine Seite wirklich so viel mehr Geld hat als die andere.
Sie haben schon auch die vorhergehende PiS-Regierung angesprochen, die ja eigentlich konservativ ist. Was hat sie verabsäumt? Warum konnte sie diesem NGO-Komplex nicht Herr werden? Hat sie einfach nur ein Gesetz nicht verabschiedet, was es gebraucht hätte, oder haben da auch andere Faktoren eine Rolle gespielt?
Sie haben zweimal einen Gesetzesentwurf gemacht. 2020 war ein Gesetzes durch das Justizministerium gemacht worden und 2022 durch irgendwelche Parlamentarier, aber das ist nicht mal durchgekommen. Ne? Das Problem ist, niemand hat es ernst genommen. Die dachten, dass die so viel Geld in ihre Organisation eingepumpt haben, dass das keine Rolle spielen wird. Und erst als die Wahlen kamen und die gesehen haben, welche Großkampagnen wirklich gestartet wurden, ja, dann haben die Angst bekommen. Dann haben die gesehen, okay, das hatten wir nicht nachgedacht. Ne? Das war eine Vernachlässigung, die dann ihnen den Sieg der Regierung gekostet haben und uns ja auch runtergespielt haben. Wir als von der Konföderatia vor den Wahlen, also die Wahlen waren genau vor 2 Jahren, im Oktober 2032, noch im Juni, Juli hatten wir 15-16%. Auf einmal mit der Großkampagne auch gegen uns gerichtet, fielen wir auf 7%. Ne? Und das geschieht nicht von einfach so. Ne? Das geschieht in der Politik nicht von einfach so.
Hat man daraus aus Ihrer Sicht auf der polnischen Rechten, den Konservativen in Polen, Lehren gezogen aus dieser Niederlage und der Rolle des NGO-Komplexes? Hat man dazugelernt für die nächsten Wahlen, eigene Methoden entwickelt? Was ist da passiert dann?
Die Medienlandschaft in Polen hat sich auch sehr verändert. Seit der Tusk-Regierung wurde ein rechter Fernsehsender Republika aufgebaut, der die höchsten Einschaltquoten in Polen hat. Das ist durch einfache Menschen, die einfach eingezahlt haben, passiert, nicht von Staatsgeldern. Ja, es wurden auch andere, kleinere Fernsehsender aufgebaut und die Medienlandschaft in Polen hat sich wirklich sehr auf rechts geschoben. Und wenn man jetzt den linksliberalen Sendern das Geld wegnehmen würde, würden wahrscheinlich nur rechte Medien funktionieren. Von daher, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wir hoffen, in 2 Jahren wird sich auch die Politik ändern in Polen.
Diese mediale Gegenöffentlichkeit, die ist natürlich auch der EU, den liberalen Machthabern, ein Dorn im Auge. Ursula von der Leyen hatte den Kampf gegen Desinformation ausgerufen. Wie gefährlich schätzen Sie das ein, dass hier von Seiten der EU tatsächlich Zensur durchgeführt wird um diese Gegenöffentlichkeit zu unterdrücken und wieder den liberalen Kräften bei den Wahlen zum Sieg zu helfen.
Das ist deren einzige Chance. Die wollen einfach eine kämpfende Demokratie, ja, wo nicht der Rechtsstaat ist. Nur wer demokratisch gewinnt, sollte eigentlich alles haben, ohne auf das Recht zu schauen. Wir haben ja auch in Rumänien gesehen, wie das gemacht werden kann. Vor den Europawahlen im letzten Jahr hat Ursula von der Leyen gesagt, dass für die europäische Werte, für die europäische Demokratie 4 oder 3 Parteien gefährlich sind, unter anderem die Konföderation, also meine Partei. Ja. Aber ich sage, ja, wir sind gefährlich, aber für eure linksliberalen Werte und alles, was ihr macht. Und darum werden sie alles in der Macht, was sie denn in der Macht haben, dazu nutzen, um uns gegen uns zu machen. Ja. Donald Tusk war vorher ein Schüler von Angela Merkel und jetzt ist er ein Schüler von von der Leyen. Ja. Und das sehen wir jeden Tag. Von daher wird sie alles machen, um ihn an der Macht zu halten.
Sollten die Rechten, die Konservativen in Polen wieder die Macht erlangen, was muss dann getan werden, um diesem NGO-Komplex Einhalt zu gebieten?
Natürlich muss in Polen ein Gesetz gemacht werden, um die Transparenz zu zeigen. Ja, wenn jemand so irgendwelche linksliberalen Sachen sagt und drunten steht, finanziert durch die Europäische Kommission oder finanziert durch irgendeine deutsche Organisation, ich würde mal sagen, sie hätten dann keine Chance, damit sich durchzubrechen. Von daher, so ein Gesetz zur Transparenz muss auf jeden Fall gemacht werden. Und das Zweite, wir müssen auch auf europäischer Ebene mehr zusammenarbeiten. Weil wir können in jedem Nationalstaat irgendwas machen, aber wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann haben die immer einen Vorteil. Ja, da hat von der Leyen mit all ihren Helfern wie Donald Tusk und anderen immer einen Vorteil gegen uns. Von daher müssen wir zusammenarbeiten und wirklich die Europäische Kommission alles hier auch ändern. Anders wird es wirklich sehr schwer, auch nur auf nationaler Ebene. Wir sind ja keine Insel, ja. Wir sind ja in Europa, wo das alles irgendwie verflechtet ist.
Schließende Frage und ein kurzer Szenenwechsel. Sie haben in Deutschland studiert. Welche Erfahrungen haben Sie denn dort an der Universität vielleicht auch mit NGO-Einfluss gemacht? Gab es da etwas oder wie haben Sie das in Deutschland erlebt?
Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder war sehr linksliberal. Von daher bin ich mir nicht mal sicher, ob da ein größerer Einfluss geben musste, weil einfach die meisten Lehrer und so weiter, die waren einfach sehr links. Ne? Und ich kann mir so in Erinnerung gar keine rechte, konservative Organisation vorstellen, die überhaupt da war. Ja, das war auch so einfach ein Gefühl, dass alles, was irgendwie ein bisschen nur rechts ist, einfach nicht dahin gehört. Ja, das hat man schon gesehen. Ich habe ja auch eine andere noch Geschichte, weil ich habe in Deutschland vorher in Dortmund ein bisschen gelebt. Von daher sehe ich auch die Veränderung in Deutschland, wie das alles noch vor 20, 30 Jahren ausgesehen hat, wie das jetzt aussieht. Ja, ich sag mal so, es ist nicht besser. Es ist nicht besser, ja. Aber ich hoffe, das kriegt man auch noch hin.
Herr Kaminski, herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Danke sehr.
Sie sind weiß, patriotisch und werden deshalb in ihrer Heimat verfolgt. Dann könnten sie womöglich bald als Asylbewerber in den USA willkommen geheißen werden. Denn nach Informationen der New York Times zieht die Trump-Administration einen radikalen Umbau des Asylsystems in Betracht. Zukünftig sollen weiße Europäer und Südafrikaner bevorzugt behandelt werden. Voraussetzung: Sie riskieren eine Verfolgung aufgrund von Migrationskritik. Sollte Trump die Pläne umsetzen, wäre das nach Ansicht von Beobachtern eine schallende Ohrfeige für die immer diktatorischer auftretende EU. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Freitagabend und ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.